bringe dich bei einmal wegen übler Nachrede angezeigt worden.
Das erstaunt mich irgendwie nicht bei dem lockeren Mullwerk, das du hast. Aber ich weiss nicht, um was es gegangen ist damals. Was ist es?
Es ist schon ein bisschen her. Es hat sich dann aber länger hingezogen. Ich habe mal über einen Schweizer Waffenhändler geschrieben, einen Bauernsohn aus Bern. Der hat schon früh mit 20 Jahren angefangen mit Waffen handeln und ist sehr erfolgreich geworden, bis er dann ins Visier vom amerikanischen Geheimdienst geraten ist. Und ich habe den geschrieben und er hat nicht so Freude an meiner Recherche, hat mich dann angezeigt, aber erfolglos. Alle Instanzen haben die Vorwürfe vom Waffenhändler abgewiesen, am Schluss sogar noch das Bundesgericht. Ich habe so weisse Weste bis jetzt.
Ja, schade, ich hätte dich gerne im Gefängnis besucht und hätte dir auch einen feinen Kuchen mitgebracht.
Willkommen bei «Der dritten Gewalt», einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Üble Nachricht, das wird auch dieser Frau vorgeworfen, die in unserem heutigen Fall eine Rolle spielt. Du hast sie in deiner Berichterstattung Frau Weiss genannt, Brigitte, aber eigentlich heisst sie anders.
Ja, sie heisst nicht so. Es ist keine bekannte Person und darum habe ich mich entschieden, sie zu anonymisieren. Aber sie würde in Wirklichkeit auch ganz einen normalen, weit verbreiteten Schweizer Namen tragen. Aber bei uns heisst sie jetzt Frau Weiss.
Also es geht um die Frau Weiss, es geht aber auch um ihren Partner, den Herr Weiss. Es geht um einen Beziehungsstreit, aber nicht nur. Wir werden herausfinden, es hat noch ein paar Verstrickungen in dem Fall. Es geht auch um einen Millionenbetrug im Triemli-Spital, um Urkundenfälschung, Geldwäscherei. Wir fangen jetzt ganz an einem anderen Ort an, Brigitte, am Bezirksgericht Bülach. Dort ist Frau Weiss auf der Anklagebank. Und was wird verhandelt in diesem Gerichtsfall?
Also in Bülach geht es um einen klassischen Rosenkrieg, wie man sagt. Es geht um einen Streit zwischen einem Ehepaar, das sich trennt, das sich unschön trennt. Das ist eine schwierige Trennung. Die beiden Leute haben zwei Kinder, zwei gemeinsame Kinder. Und der Herr Weiss verlässt ziemlich knall auf Fall seine Familie, weil er eine Freundin hat. Und er zieht mit seiner Freundin zusammen. Und das bedeutet für Frau Weiss wirklich eine existenzbedrohliche Situation. Aber das allein führt natürlich noch nicht vor den Strafrichter.
Also es ist ein Strafprozess, das heisst, es muss schon ein bisschen etwas mehr vorgefallen sein. Was hat zu diesem Verfahren geführt?
Eigentlich geht es um eine bestimmte Nacht, um einen Abend, wo Frau Weiss eine Eheschutzverhandlung vorbereitet. Und für das geht sie das erste Mal seit ihrer Ehe in den Computer und studiert die verschiedenen Konti, die ihr Mann angelegt hat, auf dass sie weiss, wie die finanzielle Situation der Familie aussieht. Und auf diesen Konti stößt sie auf überraschende und ein bisschen problematische Vorgänge. Und dann läutet sie ihrem Mann an, schildert ihr die Entdeckung und der Mann kommt und die beiden geraten einfach aufeinander. Es gibt eine tätliche Auseinandersetzung, es wird gebissen und gekratzt und geschubst und geschrauen. Die Polizei wird gerufen, die Polizei kommt hin und es gibt dann gegenseitige Anzeigen. Also der Herr Weiss zeigt seine Noch-Ehefrau an und die Frau Weiss ihren Ehemann. Aber das ist eigentlich auch wieder nicht so im Zentrum.
Aber es ist doch schon ein heftiger Streit. Also so, wie du jetzt gerade beschrieben hast. Das ist nicht einfach nur Meinungsverschiedenheit.
Ich befürchte, das ist nicht ganz ungewöhnlich, wenn sich Eheleute unfriedlich trennen. Aber das allein hätte gelangt für einen Strafprozess. Das stimmt. Eine einfache Körperverletzung steht im Raum. Aber was für die Frau Weiss eigentlich noch viel mehr zum Verhängnis wird, ist, dass sie auch noch wegen übler Nachrede angezeigt wird. Und das hat den Grund, das ist nicht, weil sie einem Mann bei dieser Auseinandersetzung im Haus irgendwie schlötterlich angehängt hat. Das haben sie sicher. Sie haben sich sicher nicht nett bezeichnet bei dieser Auseinandersetzung. Aber Sie hat dann, um sich ihren Frust von der Seele zu schreiben, einen Blog veröffentlicht im Internet und hat dort beschrieben, was ihr passiert bei dieser Trennung und wie sie allein ist und im Stich gelassen wird. Und hat in diesem Blog ihren Ehemann als Kriminellen und als einen Narzisst bezeichnet. Wobei, und das finde ich ganz wichtig, dass man das von Anfang an sagt, sie hat ihn nie namentlich erkennbar gemacht. Ich habe den Blog angeschaut, der ist schon lange gelöscht, den gibt es nicht mehr. Aber man hat den Namen oder irgendeine Identität von ihrem Mann nicht gefunden, aber sie hat ihn mit diesen zwei Ausdrücken bezeichnet. Und das ist grundsätzlich eher verletzend.
Also, obwohl sie den Namen nicht genannt hat, sie das anonymisiert, aber gesagt, es ist ein Krimineller, ist ein Narzisst. Und darum steht sie jetzt vor Gericht.
Darum steht sie als beschuldigte Person vor Gericht.
Du hast gesagt, es haben beide Anzeige erstattet gegeneinander. Das heisst, sind beides beschuldigt in diesem Verfahren?
Sie sind beides, beides. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Also beide, Herr und Frau Weiss, sind sowohl Beschuldigte in diesem Verfahren als auch Geschädigte. Wie sie sagen ja immer, dass der jeweils andere sie strafrechtlich nicht korrekt behandelt hat. Aber am Prozess in Bülach, das muss man betonen, ist nur Frau Weiss anwesend. Ihr Mann glänzt durch Abwesenheit. Und er wird dann auch tatsächlich in einem Abwesenheitsverfahren verurteilt wegen einfacher Körperverletzung und kommt eine kleine Geldstrafe über. Aber man weiss nicht, ob er von dem Urteil Kenntnis hat. Man kennt seinen Aufenthaltsort nicht und darum wird die Verurteilung gegen ihn öffentlich publiziert. Dann könnte er, falls er das irgendwo lesen würde, könnte er gegen das noch Berufung erklären. Aber Frau Weiss sitzt da im Gerichtssaal, macht den ganzen Strafprozess mit und muss zulassen und erleben, dass sie wegen übler Nachrede schuldig gesprochen und verurteilt wird.
Du hast vorher nebenbei gesagt, der Herr Weiss war nicht dabei gewesen. In deinem Text zum Fall hast du sogar geschrieben, es wäre eine kleine Sensation gewesen, wenn er auftaucht wäre, weil der Herr Weiss auf der Flucht ist. Auf das kommen wir nachher gerade zurück. Das ist der zweite Fall. Ich möchte aber hier noch den ersten Fall abschliessen. Die Frau Weiss ist verurteilt worden, der Herr Weiss auch. Was war das Strafmass gewesen, was sie bekommen haben?
Also die Frau Weiss hat eine bedingte Geldstrafe bekommen. Das sind 60 Tagessätze an 30 Franken wegen übler Nachrede. Der Herr Weiss, der eben nicht da war, ist wegen einfacher Körperverletzung schuldig gesprochen worden und hat eine bedingte Geldstrafe bekommen von 45 Tagessätzen zu 100 Franken.
Also er 45 Tagessätze, 100 Franken sind 60 Tagessätze. Ich habe im Kopf, du hast mal erklärt, die Tagessätze sagen, wie schlimm das Delikt ist. Das heisst, ihr war eigentlich für das Gericht schlimmer gewesen, die üble Nachrede, als die Körperverletzung.
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist mir noch nie aufgefallen bisher, bis du mir das jetzt gesagt hast. Das ist, also ich merke das auch deiner Frage, ich finde das auch stossend. Und ganz ehrlich gesagt, mich hat auch die Verurteilung von der Frau Weiss eher überrascht. Also es ist, ich habe schon mal gesagt, der Mann ist nicht erkennbar gemacht worden. Der Blog-Eintrag, den hat praktisch niemand gelesen, das hat man gesehen. Der hat praktisch keine Besucher gehabt. Der hat null Aufmerksamkeit erregt. Es war eine Frau in einer Ausnahmesituation, völlig verzweifelt, die sich den Frust von der Seele schreibt, wo andere Frauen hat wollen warnen, sie sollen früher tätig werden, wenn sie so einen schwierigen Mann an der Seite haben. Und für das wird sie von der Einzelrichterin verurteilt. Und ich muss sagen, ich war überrascht über den Schuldspruch. Ich hätte nicht damit gerechnet.
Machen wir da einen Punkt bei dem ersten Fall und wenden uns dem Herr Weiss zu, wo ja zu dem Zeitpunkt von der Verhandlung auf der Flucht ist, wo ein Krimineller sei, sagt seine Frau in ihren Augen. Wie kommt sie zu dem?
Ja, das ist also wirklich nicht aus der Luft gegriffen, weil sie hat, wie ich schon gesagt habe, sie hat ja müssen mal die Konti anschauen, was sie vorher nie gemacht hat. Sie müssen wissen, wie sieht die finanzielle Situation aus von unserer Familie, wenn wir vor der Eheschutzrichterin darüber reden, wer was zu gut hat und wer wem wie viel muss zahlen. Da tut sie also all die Konti durch, stöbert sehr aufmerksam und stellt relativ schnell fest, dass ihr Mann ganz erstaunlich viel Einkommen generiert hat, wo er erstens nicht versteuert hat und wo zweitens sein Lohn, obwohl das ein Kaderlohn war, am Triemli bei weitem übersteigt. Also er ist sofort klar gewesen, da kann etwas nicht stimmen. Da fließt Geld rein, das kann nicht von dem Job kommen, wo mein Mann am Triemli-Spital inne hat, obwohl er eine Kaderfunktion hat. Das ist
Was war denn sein Job beim Triemli?
Er hat sich aufgearbeitet, das ist eindrücklich. Es ist eine richtige Tellerwäscherkarriere. Er hat als junger Mann im Triemli-Spital angefangen, als Lehrling, und war dann viele Jahre später Leiter von der IT-Abteilung und ist sogar in eine Stabsfunktion gewählt worden. Also er hat wirklich zum oberen Kader von dem grossen, bekannten Stadtspital gehört.
Jetzt hat es da verdächtige Geldflüsse, wo seine Frau entdeckt. Was macht sie, nachdem sie das gefunden hat?
Sie macht eigentlich das einzig Richtige. Sie meldet den Fund der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Eheschutzrichterin. Und das ist sehr früh passiert. Das ist noch ein wichtiger Zeitpunkt. Das ist im Dezember 2017 passiert. Und dort hat sie gemerkt, hoppla, da stimmt etwas nicht. Und meldet das bei all den Behörden, die sich halt gerade um den Ehestreit und die Trennung auseinandersetzen, tut das allen melden. Und was passiert? Auch das ist leider ein Klassiker. Niemand nimmt sie ernst. Sie haben mir deutsch und deutlich gesagt in einem Gespräch, wenn ich nicht einfach als hysterische Ehefrau abgestempelt worden wäre, hat man den Millionenbetrug am Triemli-Spital viel früher entdeckt und mein Mann hat dann nicht können flüchten.
Also Millionenbetrug, um was geht es denn genau? Oder was hat er gemacht? Wie ist er zu dem Geld gekommen?
Es ist relativ simpel, aber sehr dreist und wirklich ungewöhnlich auch in der Schweiz. Der junge, erfolgreiche IT-Chef hat 5 Jahre lang Ware bestellt, angeblich für die IT vom Triemli-Spital, und hat die Ware aber abgezwackt und selber verkauft. Für seine eigenen Bedürfnisse und vor allem an Kollegen weiterverkauft. Er hat ein Geschäft gemacht mit diesen Hardware-Produkten, die er bestellt hat, und hat einfach Geld verdient damit. Und er hat das 5 Jahre lang gemacht. Er hat 5 Jahre lang Festplatten, über 6'000, Mobiltelefon ungefähr 100 und 2 Fernseher bestellt, angeblich fürs Triemli, für die Benutzung im Triemli, hat das aber selber privat verkauft, vertickt und den Erlös für sich eingesackt. Und durch die Machenschaften, die 5 Jahre lang gedauert haben, hat das Triemli einen Schaden von 3,5 Millionen Franken erlitten.
Also der Chef, du hast vorhin gesagt, ein junger Chef, das ist mir zuerst, als ich von dieser Geschichte gehört habe, gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe gemeint, das ist irgend so ein Typ um die 50, aber der ist da, wo er mit den Betrügereien angefangen hat, 29 gewesen, also wirklich ein junger Mitarbeiter. Der hat das jahrelang gemacht, Millionen von Franken entwendet schlussendlich. Das ist niemandem aufgefallen.
Offensichtlich hat man ihm einfach vertraut. Er hatte die Kaderstelle gehabt und er hatte grosse Kompetenzen gehabt. Er konnte Rechnungen selber unterschreiben, zu einem sehr hohen Betrag. Aber was er auch noch gemacht hat, er ist clever vorgegangen. Man spricht da von einer grossen kriminellen Energie und die hat er eindeutig gehabt. Er hat auch Dokumente gefälscht. Also darum ist er auch wegen Urkundenfälschung am Schluss verurteilt worden. Er hat Rechnungen verfälscht und manipuliert, dass es möglichst niemand merkt. Das war eine Kombination von beidem. Erstens Dokumente verfälschen und zweitens einfach das grosse Vertrauen, das man ihm entgegengebracht hat. Was ich nicht in Ordnung finde, das muss man klar sagen. Ich finde, auch so Stellen und so hohe Ausgaben, das muss einfach überprüft werden. Und wir wären alle froh, wenn das auch in einem Stadtspital ein bisschen seriöser gemacht wird.
Ja, wenn ich von so Betrugsfällen höre, dann staune ich immer über die Dreistigkeit von denen, die das machen und dass das nicht auffällt und was die sich denn alles erlauben. Wieso macht ein Mensch das? Wieso betrügen Menschen und betrügen immer mehr?
Ich glaube, die Antwort auf das ist ganz einfach, simpel einfach. Und ich erlebe das seit 40 Jahren im Gericht. Es ist reine Geldgier. Einfach Gier. Man sieht das Geld und man merkt, wie einfach dass das erhältlich wird, wie gut dass eine Masche funktioniert. Und dann macht man einfach weiter und hört nicht auf. Und die meisten Menschen, da auch der junge IT-Chef, die tun dann auch ihr Leben ausrichten nach dem neuen Geld. Also, der hat sich einen rechten Luxus geleistet. Leider nicht mit seiner Familie, also nicht mit seiner Frau und den zwei Kindern, sondern mit der Freundin, die er damals hatte. Aber die haben sehr gut und sehr luxuriös gelebt. Und offenbar fällt es einem dann schwer, auch von so einem Lebensstandard wieder zurückzukommen. Also er hat es ganz klar nicht geschafft. Der Herr Weiss hat erst aufgehört mit dem Betrügen, wo er gemerkt hat, oh, Stadtspital kommt mir langsam auf die Schliche, meine Masche fällt auf. Und dann ist er sofort abgehauen und abgetaucht. Also er hat erst dann aufgehört, wo er hat müssen befürchten musste, dass er drankommt.
Also Frau Weiss sagt, sie hat es schon viel früher noch gemerkt, aber aufgeflogen eigentlich so, dass Konsequenzen gehabt hat, erst, wo es ein Triemli gemerkt hat.
Jahre später, also wenn man auf Frau Weiss gehört hätte und sie ernst genommen hätte, hätten die Betrügereien schon Jahre vorher aufgedeckt werden können und der Schaden wäre vermutlich beträchtlich kleiner gewesen.
Wie sind Sie denn am Schluss ihm auf die Spur gekommen?
Das habe ich nie ganz erfahren an diesem Strafprozess. Es war von internen Kontrollen gedreht. Manchmal reicht es nur schon, dass es einen Personalwechsel gibt. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Neue Leute, die hinkommen, die die Kontrollfunktion wahrnehmen und einfach genauer hinschauen und vielleicht auch den IT-Chef halt nicht seit Jahren kennen und ihm einfach blind vertrauen. Auf jeden Fall, man hat es herausgefunden, weiss Gott, spart genug.
Der Weiss hat darauf reagiert, indem er so abgehauen ist. Er ist geflohen. Was ist mit ihm nachher weiter passiert?
Er ist in die Ukraine abgehauen. Seine Freundin war ukrainischer Herkunft. Er hat offensichtlich probiert, in der Ukraine sich ein neues Leben aufzubauen. Dann ist der Krieg gekommen und er reuemütig zurück in die Schweiz. Also es hat nicht geklappt. Sein Traum vom neuen Leben im Reichtum oder vor allem die Idee, dass er der Strafjustiz entkommen kann, hat nicht geklappt. Er ist zurück in die Schweiz gekommen und hat sich gestellt und hat dann auch relativ schnell und umfassend ein Geständnis abgelegt.
Du bist dann wieder vor Gericht gewesen, wo es um den Herr Weiss gegangen ist, damals um den Betrüger Herr Weiss. Wie hat das Gericht dort geurteilt?
Das Gericht hat ihn schuldig gesprochen. Das ist nicht überraschend gekommen, weil es hat sich um ein abgekürztes Verfahren gehandelt. Und ein abgekürztes Verfahren, das heisst, dass die beschuldigte Person schon vor dem Prozess mit der Staatsanwaltschaft einen Deal schliesst. Also er sagt, ich bin geständig, ich gebe alles zu. Und dann redet man noch darüber, wie hoch die Strafmasse sein soll. Und meistens kommt dann die Strafe ein bisschen oben runter, wenn sich der Beschuldigte kooperativ zeigt und mit seinem Geständnis auch noch eine grosse Untersuchung unnötig macht.
Das ist, wir haben mal schon länger über das abgekürzte Verfahren geschwätzt. Wer das nachhören will, das ist die Folge «Betrügerinnen im Wohnzimmer», wo wir das abgekürzte Verfahren erklärt haben. Zu was ist er verurteilt worden?
Der Herr Weiss hat 3 Jahre Freiheitsstrafe teilbedingt bekommen. Das heisst, er muss nur 9 Monate davon absitzen und der andere Teil der Strafe wird aufgeschoben. Wenn er sich wohlverhaltet und nicht mehr kriminell wird, muss er das nicht absitzen. Also dann bleibt es bei diesen 9 Monaten und zusätzlich hat er noch eine Geldstrafe, eine bedingte von 90 Tagessätzen an 90 Franken bekommen. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn man sagt, er müsse 9 Monate ins Gefängnis. Das ist nicht ganz korrekt so, weil er ist schon 5 Monate in Untersuchungshaft gewesen. Und das wird ihm angerechnet.
Also insgesamt sind es dann 9 Monate.
9 Monate minus die 5 Monate in Untersuchungshaft.
Wo das ist eigentlich auch Gefängnis, oder?
Ja, das ist ein normales Gefängnis. Es ist eigentlich fast noch härter als ein normaler Vollzug. Also die Situation in der Untersuchungshaft ist hart. Und er hat sich dann auch am Gericht wirklich bitterlich beklagt darüber, wie schlimm und streng die 5 Monate in der U-Haft waren. Er hat sonst nicht sehr viel gesagt am Gericht. Er war sehr betont wortkarg gewesen. Er hat fast kein Ja über die Lippen gebracht. Also wenn ihn der Gerichtsvorsitzende gefragt hat, gehen Sie das zu, stimmt das, was im Urteilsvorschlag steht, hat er meistens nur mit dem Kopf genickt und der Gerichtspräsident hat dann zuhanden von der Gerichtssekretärin immer diktiert, nickt mit dem Kopf. Also er hat nicht viel wollen sagen, es war ihm sichtlich unangenehm gewesen, der Prozess, und das einzige Mal, wo er ein bisschen ausführlicher wurde, ist, um sich zu beklagen, wie schlimm dass es in der U-Haft war.
Das Opfer von dieser Geschichte ist ja einerseits das Zürcher Spital, das Triemli, aber auch die Familie, die Frau Weiss, die zwei gemeinsamen Kinder, die sie haben. Die haben ja auch gelitten unter dem ganzen Betrugsfall.
Bei denen ist eigentlich das ganze Leben kaputt gegangen. Und das habe ich noch nie in so einer Deutlichkeit erlebt, weil meistens trifft man ja Familienangehörige nicht, wenn ein Mann oder eine Frau verurteilt wird als Straftäterin oder Straftäter. Und da war es jetzt anders gewesen. Erstens, weil ich Frau Weiss kennengelernt habe am anderen Prozess, am früheren Prozess, wo sie verurteilt worden ist. Und ich bin sie dann auch mal besuchen bei ihr daheim, wie sie mir oft schildern wollte, was das bedeutet, wenn man die Ehefrau ist von einem gewerbsmäßigen Betrüger, von einem notorischen Grossbetrüger. Sie hat alles verloren im Leben, sie und ihre Kinder. Also, sie haben müssen aus dem gemeinsamen Haus ausziehen, weil das ist im Alleineigentum von ihrem Mann gewesen. Das hat man oft während der Untersuchungen zwangsversteigert, weil man Geld gebraucht hat, um die Untersuchung zu finanzieren, und weil man oft auf seine Mittel hat zurückgreifen wollte. Und ob jetzt da noch eine Familie drin wohnt oder nicht, auf das hat die Strafverfolgungsbehörde nicht Rücksicht genommen. Also, das ist für sie wirklich eine dramatische Situation gewesen. Sie hat trotz Alimentenbevorschussung unter dem Existenzminimum gelebt. Dass der Mann hat auf der Flucht kein Aliment gezahlt und in der Untersuchungshaft auch nicht. Und am Schluss, als Tüpfli auf dem I, kommt noch dazu, dass sogar die Steuerbehörde bei ihr Nachsteuern verlangt für das illegale, betrogene Geld, das er natürlich nie deklariert hat bei der Steuerbehörde. Jetzt muss sie das auch noch ausbaden. Also irgendwie hört es bei ihr nicht auf. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin sehr beeindruckt, wie wehrhaft und tapfer sich Frau Weiss dieser Situation gestellt hat. Sie ist auch am Prozess gekommen gegen ihren Mann. Sie und ihre Mutter, also die Schwiegermutter von Herrn Weiss, sind im Gerichtssaal gesessen und haben zugelassen und zugeschaut, was mit dem Mann passiert.
Wie hat sie reagiert denn aufs Urteil?
Sie sind beide zufrieden gewesen. Also sie sind einfach froh, dass er verurteilt worden ist. Und sie hoffen, dass sie mit dem Urteilsspruch endlich einen Schlussstrich ziehen unter die wirklich schlimme und belastende Episode im Leben der ganzen Familie. Aber Frau Weiss weiss natürlich, dass es noch nicht fertig ist für sie.
Wie hat der Herr Weiss reagiert, als er Frau Weiss gesehen hat im Publikum?
Ja, man hat gemerkt, dass das Ehepaar sich nichts mehr zu sagen hat. Und der Herr Weiss, das war wirklich auffällig, hat die beiden Frauen keines Blickes gewürdigt. Also hat nicht die Hand gegeben, hat nie übergeschaut. Man hat auch nur schon gemerkt, vor dem Prozess, er ist so lang wie möglich außerhalb vom Gerichtsgebäude gestanden, dass er sich ja nicht muss konfrontieren mit den Leuten, die warten und am Prozess teilnehmen. Es war ihm ganz sichtlich hochnotpeinlich gewesen.
Jetzt sind beide verurteilt, er wegen Betrug. Sie wegen übler Nachrede, weil sie ihn im Blog einen Kriminellen genannt hat, wann er jetzt ja eigentlich auch ist. Also wenn die beiden Prozesse umgekehrt stattgefunden hätten, dann wäre für sie noch alles in Ordnung gewesen.
Nicht alles in Ordnung oder vielleicht in Ordnung. Ich denke, dann hat das Gericht müssen akzeptieren, dass man ihn als Kriminellen bezeichnet. Ja, das ist er. Er ist jetzt rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen gewerbsmäßigem Betrug. Sie hat ihn halt im Blog dann auch noch als Narzisst bezeichnet. Und dann bleibt halt die Frage, hat das der Einzelrichterin am Bezirksgericht Bülach gelenkt, um sie trotzdem zu verurteilen. Aber also mindestens der Vorwurf vom Kriminellen, das darf man sagen, das ist die Wahrheit. Er ist rechtskräftig verurteilt. Und das ist für Frau Weiss schon noch bitter.
Das war einfach Pech für sie, oder?
So wehrhaft wie Frau Weiss ist, lässt sie sich das nicht gefallen und wird das nicht nur als Pech abstempeln und in eine Schublade legen. Das Letzte, was ich von ihr gehört habe, wir sind ab und zu noch in Kontakt. Ich frage sie, wie es ihr geht und ob sie wieder den Weg gefunden haben, sie und ihre zwei Kinder. Und das Letzte, was sie mir gesagt hat, ist, jetzt habe ich die Verurteilung von meinem Mann. Jetzt kann ich beweisen, dass mein Mann ein Krimineller ist. Das sind neue Tatsachen. Das hat man noch nicht gewusst und noch nicht gekannt, wo ich meinen Prozess in Bülach hatte. Und darum verlangt sie jetzt eine Revision von dieser alten Verurteilung. Revision, das ist ein außerordentliches Rechtsmittel. Das tut man ganz selten erheben. Und es geht eigentlich darum, dass man sagt, es gibt nachträgliche Tatsachen und ich kann beweisen, dass das damalige Urteil gegen mich unrecht ist. Es geht wirklich eigentlich darum, falsche Urteile aufzuheben.
Also dann kann man etwas, wo eigentlich schon ein Urteilsspruch rechtskräftig da ist, kann man dann nochmal über die Sache verhandeln?
Ja, also es klingt so locker, das passiert sehr selten und ehrlich gesagt, es klingt auch selten. Also Gerichte sind ganz streng, wenn es darum geht, liegt wirklich ein Revisionsgrund vor und können wir ein rechtskräftiges Urteil aufheben oder abändern. Das machen sie sehr ungern. Sie haben dann immer das Gefühl, dass das so die Rechtssicherheit beeinflussen. Aber ich weiss, dass es der Frau Weiss wichtig ist. Sie akzeptiert nicht, dass sie wegen Verleumdung verurteilt wird, obwohl ihr Mann wirklich und unbestrittenermaßen ein ziemlich schlimmer Gauner ist.
Danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast.
Danke dir, Boas, und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Wenn Sie den Text von Brigitte Hürlimann über den Fall möchten nachlesen, dann finden Sie den verlinkt im Beschreib. Dort finden Sie auch eine Telefonnummer. Falls Sie also Lob, Fragen oder Kritik haben, dann melden Sie sich bei uns mit einer Sprachnachricht. Und abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie ihn, bewerten Sie ihn. Danke vielmals. Mein Name ist Boas Ruh. Ich freue mich, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.